Herzlich willkommen zum YorkCast, ein Podcast über alles, was uns an Kino bewegt
und begeistert.
Wir sind eure heutigen Gastgeberinnen, Leonie
und Celine.
Und wir widmen uns heute der Mangay.
Wir haben ja wirklich viele Filmreihen in der York inzwischen, aber die Mangay war die erste und die gibt es nun seit fast 30 Jahren.
Und jede Woche.
Jede Woche allerdings. Dafür waren wir vor ein paar Wochen im Kino International und haben mit zwei ganz tollen Kollegen aus dem Mangay-Team eine ganze Weile über die Mangay, über queeres Kino, über das Kino International, das Babylon und alles Mögliche drumherum gesprochen.
Und um gar nicht viel vorwegzunehmen, würde ich sagen, leiten wir direkt über und wünschen euch jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Oljay und Christian.
Viel Spaß!
Wir sitzen hier in, im Alu-Raum gefühlt, im Kino International, im Synchro-Raum. Ich habe vorhin schon einmal gefragt, wurden hier Synchros aufgenommen?
Hier wurden früher tatsächlich Reden oder auch Filme live synchronisiert.
Okay, naja, heute sitzen wir hier. Wir sind Christian, einmal ich. Und ich arbeite für die Mangay und ansonsten im Delphi Lux. Und zu meiner Linken habe ich meinen wundervollen Kollegen.
Ich bin Oljay. Ich arbeite hier im Kino International und ich bin vor Ort zuständig für die Mangay Events. Schön.
Danke euch. Wir grätschen nur kurz rein, weil ich, Leonie und Celine auch noch hier sind. Wir uns aber heute sehr zurückhalten, weil wir sind ja nicht Teil des Mangay-Teams und heute widmen wir uns ja komplett der Mangay. Aber nur, falls hier auch mal andere Stimmen zu hören sind, das sind dann wir beide.
Genau.
Wir haben das auch noch nie gemacht, deswegen sind wir sehr dankbar, dass ihr hier seid und es vielleicht ein bisschen moderiert. Was ist die Mangay? Die Mangay ist eine queere Filmreihe. Wir zeigen jeden Montag einen queeren Film seit über 27 Jahren. Genau.
Du auch schon seit über 27 Jahren, ja?
I wish. Ich war früher einfach Fanboy der Mangay. Ich bin jeden Montag hergekommen ins Kino International und habe mir einen Film angeguckt. Ich habe vorher nicht mal gelesen, was für ein Film kommt, weil ich einfach Film der Reihe war. Und dann habe ich einfach, ich bin eher ein schüchterner Mensch, was soziale Kontakte angeht. Und es war irgendwie eine Möglichkeit, Leute zu treffen und zu sehen. Und habe einige Filmperlen so entdeckt, die ich mir sonst nicht angeguckt hätte. Nach Corona ist die Reihe so ein bisschen eingeschlafen. Es hat sich niemand wirklich vor Ort darum gekümmert. Und dann haben wir gefragt, ob wir das einfach übernehmen können. Und seitdem, seit ungefähr 2021, mache ich das. Wie bist du dazu gekommen?
Wie bin ich dazu gekommen? Ja, ich habe tatsächlich gar nicht so eine lange persönliche Geschichte mit der Mangay, würde ich sagen. Ich war vor der Schließung des Internationals zweimal nur hier. Also an zwei Abenden. Das war auch immer ein bisschen, das war ja damals noch um 22 Uhr. Ich bin einmal auch nach der Hälfte des Films eingeschlafen. Und dann auch im Babylon Kreuzberg. Weiß ich gar nicht, ob ich mal hingegangen bin, um mir einen Film anzuschauen. Aber Linus, mein Vorgänger sozusagen, der hat mit mir eine Zeit lang im Lux gearbeitet und hat mich dann irgendwann ganz spontan irgendwie drauf angesprochen, ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Und dann hieß es irgendwie, ja, wir machen mal irgendwie so einen Testlauf, irgendwie mal so einen Probeabend und das haben wir dann gemacht, aber irgendwie war ich dann da und dann hieß es auf einmal auch so, ja, herzlich willkommen. Und dann bin ich da irgendwie so reingerutscht und es ging alles so ein bisschen Hals über Kopf und ich war auch am Anfang so ein bisschen so, oh mein Gott, Hilfe, kann ich das überhaupt, wie geht das? Aber es hat nicht lange gedauert, dann war ich so fester Bestandteil. Und jetzt ist es irgendwie ein Jahr später. Ich glaube, in einem Monat habe ich Einjähriges.
Ja, super. Mich würde eigentlich interessieren, du bist ja unser jüngstes Mitglied. Was macht für dich die Reihe so besonders? Oder halt, ist es eine besondere? Auf jeden Fall.
Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es ein anderes Gefühl hat, so auch vielleicht zu den anderen Filmreihen, wobei ich da auch dazu sagen muss, dass ich eigentlich immer nur zur Creepy Crypt gegangen bin sonst, weil ich großer Horrorfilm-Fan bin.
Es ist auch eine tolle Reihe.
Das ganz toll. Ist ja auch kürzlich auch 10 geworden, habe ich gehört. Und ja, im Vergleich dazu ist es auf jeden Fall nochmal ein bisschen was anderes, weil ich das Gefühl habe, dass vor allem, glaube ich, weil es dir auch wichtig ist und du jetzt gerade auch sagtest, dass du damals irgendwie auch halt dann Leute über die Mangay kennengelernt hast, als du selbst so privat hingegangen bist, dass ich das Gefühl habe, dass für dich auch so das Community-Building so im Vordergrund steht, was man auch durch irgendwie die Dinge merkt, die halt auf Instagram so darüber hinaus stattfinden, irgendwie so der gegenseitige Support mit irgendwie Organisation oder irgendwie Verein oder so, den wir oder den du halt aufgebaut hast, der dann Woche für Woche irgendwie so immer relevant wird. Ja, ich habe das Gefühl, dass die Mange irgendwie so ein Ort für mich auf jeden Fall ist, wo ich und glaube ich auch alle anderen anwesenden Menschen sich irgendwie sehr selbstbewusst fühlen und irgendwie sehr einfach so ein gutes Gefühl, so die Musik scheppert irgendwie, ich weiß nicht, es gibt Zimt-Popcorn, so die Stimmung ist einfach irgendwie gut, auch wenn schwierige Filme oder irgendwie so ein bisschen weniger Fun-Movie-Times so angesagt ist. Ich habe das Gefühl, dass trotzdem alle immer mit so einer sehr guten
Ja, das finde ich auch immer sehr toll. Bei den Mange-Screenings ist es auch eher so, dass die Leute Kommentare reinrufen oder auch mal laut lachen und mit dem Film interagieren, was ja normalerweise nicht erwünscht wird, aber bei uns explizit erwünscht. Und das macht den Film auch besser. Ich würde auch eher sagen, wir haben meistens nicht so eine große Auswahl an Filmen, die wir zeigen, dadurch, dass wir jede Woche einen queeren Film zeigen und es kommen einfach nicht so viele raus. Dadurch zeigen wir so mehr oder weniger alles. Es sind dann auch manchmal schlechtere Filme dabei, aber durch die Community und halt durch die Leute, die auch schlechte Filme abfeiern und das gerade irgendwie humoristisch sehen können, macht es einfach immer Spaß, da zu sein.
Ja.
Darf ich nochmal kurz zurückgehen und fragen, weil du meintest so, ja, du wurdest gefragt, willst du bei der Mange mitmachen und dann hast du einen Testlauf gemacht und dann bist du da reingerutscht. Was heißt denn das bei der Mange mitzumachen im Team?
Ach so.
Ja, oder so. Boah, ich gebe euch echt immer Vorlagen heute.
Das ist bei uns nicht so schwer.
Nee, aber ich meine eher so, was heißt denn das dann genau, im Team zu sein und da vor Ort zu sein und zu arbeiten?
Ja.
Weil es ist ja was anderes als einfach nur hier Tickets scannen bei der Mange.
Voll, total. Das war auch, glaube ich, das, was mich am Anfang so am meisten verunsichert hat, weil das so am ersten Abend nicht was war, was ich sofort durchblicken konnte. Es ist eigentlich, also ich habe das Gefühl, dass es eigentlich eher so ein Ding ist von gute Laune verbreiten oder beziehungsweise einfach Leuten irgendwie die Fläche geben, auch irgendwie eine gute Laune so zuzulassen und einfach Leute dabei zu unterstützen, diese Emotion halt an so einem Abend auszuleben. Und das, mittlerweile habe ich das Gefühl, dass ich so ein bisschen so auch mit Struktur dahinter blicken kann. Es ist dann halt einfach so, wie zum Beispiel das wie du das Lichtkonzept entwickelt hast, OJ, oder halt die Mange-Playlist, die jede Woche läuft. Also es ist so ein bisschen das Drumherum. Es ist aber auch für mich irgendwie sehr so, okay, ich weiß nicht, OJ hat so seinen Signature-Look, den er ungefähr jede Woche anzieht. Ich habe für mich irgendwie so ein bisschen als Gegenteil dazu mir so vorgenommen, jede Woche anders auszusehen und nie das gleiche Outfit zu wiederholen. Und dann bedeutet für mich das halt irgendwie so, okay, ich überlege mir morgens, was ich abends anziehen möchte. Ich überlege mir, was ich irgendwie für einen Make-up-Look vielleicht irgendwie machen möchte. Ich gucke irgendwie, was ich vielleicht bei der Ansage sagen möchte, was mir privat passiert ist, was ich irgendwie auf den Film beziehen kann, um mich als Person irgendwie nahbar zu machen. Ich glaube, das ist so ein großes Ding für uns, dass wir halt nicht wirken wollen wie irgendwie die maskierten Drag Queens irgendwie halt so hinter der Kamera, sondern halt irgendwie, wir stehen halt vorne, so mit den Leuten.
Ja, die Frage bezieht sich wahrscheinlich auch, was wir so zu tun haben bei der Mange. Also wir machen ganz verschiedene Sachen. Wir haben ein Programming-Team, das vor allem Georg Kloster, unser Gründer, programmiert die Mange, macht das Programm, Er hat super viele Kontakte und super viele Menschen schreiben ihm dann einfach. Mittlerweile schreiben uns auch Menschen und wir geben dann Tipps, was wir zeigen könnten. Das ist aber nicht unsere Hauptaufgabe. Es ist auch lustig, wie mein Blick auf Filme sich verändert hat durch die Mange, weil wir uns so sehr um die Filme kümmern, um jeden Einzelnen. Ich bewerte sie schon gar nicht mehr. All diese Filme sind unsere Babys. Ich kümmere mich vom Marketing, also natürlich haben wir eine Marketingabteilung, aber die Mange ist noch mal ein bisschen abgelöst. Wir kümmern uns darum, wie können wir die Community erreichen, wie können wir kommunizieren, dass es uns gibt. Wir nehmen in fast allen Fällen Kontakt auf zu den Filmschaffenden, fragen manchmal nach einem kleinen Intro-Video. Manchmal, sehr oft schaffen wir es, dass sie vorbeikommen. Das ist so meine Aufgabe. Wir kümmern uns dann um die Aufenthaltsqualität. Also einmal das Lichtkonzept wurde verändert und hebt sich stark vom normalen Kinobesuch ab. Soll dazu einladen, dass die Leute miteinander reden. Es ist ein bisschen, das Licht ist ein bisschen dunkler, damit man die Falten nicht so sieht. Und genau. Und ganz wichtig ist es, dass unser Mange-Team, das vor Ort ist, das Gefühl vermittelt, die Menschen können uns auch immer ansprechen, auch wenn sie alleine ins Kino gehen, dass sie mit uns über Filme reden können. Und das machen die Leute auch. Es gibt Leute, die wöchentlich oder zweitwöchentlich kommen und uns auch per Namen kennen. Das finde ich immer sehr schön. Und wir wollen eigentlich unsere Queerness einfach repräsentieren, was wir so im Alltag oder beim normalen Arbeiten nicht könnten. Also ich würde. Das Signature-Outfit vielleicht zur Erklärung für die Leute, die das nicht kennen. Meins ist, meine Queerness drückt sich durch Nacktheit aus. Ich bin sehr, sehr nackt. Genau, ich laufe in der Jogstrap rum. mit einem transparenten Tütü. Und das erste Mal, Peaches, die Sängerin Peaches ist schuld. Da ist es entstanden.
Wirklich?
Ja.
Wieder ist es entstanden. Hat sie sich eingekleidet?
Wir haben die Dokumentation.
Oder hat sie gesagt, sie sieht aus?
Ja. Okay. Sorry für das Jump im Thema, das ist jetzt aber wichtig. Wir haben eine.
Es geht um Peaches, natürlich ist es wichtig.
Wir haben die Dokumentation Teachers of Peaches gezeigt. Diese Dokumentation hat die Tour Teachers of Peaches beinhaltet, welche dann zum 20-jährigen Geburtstag des Albums stattgefunden hat. Und als klar war, dass wir die Dokumentation hier im Kino International zeigen, haben wir einfach randomly dem Verleih geschrieben, könnt ihr mal Peaches fragen, ob sie vorbeikommt. Und sie hat gesagt, ja, nur unter einer Bedingung, wenn wir danach wieder feiern, weil früher gab es hier im Kino International auch tolle Clubnächte und an die hat sie sich erinnert. Und dann war das irgendwie so 4 Tage vorher und wir mussten aus dem Nichts eine Party organisieren.
Toll.
Dann haben wir einen DJ eingeladen, den Andrew, der heute auch kommt. Wir zeigen heute übrigens die Preview von Pillion. Naja, und dann war es irgendwie so, ich muss diese punkige Energy matchen. Also habe ich meine Jogstrap angezogen und im Kostümladen dieses 2,99 € Tütü angezogen.
Mein Gott, Schnäppchen.
Und bin dann irgendwie nackt rumgelaufen. Und seitdem, und ehrlich gesagt, als ich die Tür aufgemacht habe und rausgegangen bin, hatte ich das Gefühl, ich werde nach heute gefeuert. Aber alle haben es gefeiert, haben mich unterstützt. Es hat auch nicht wirklich was Sexuelles, sondern irgendwie alle unterstützen den Mut, dass ich es mache. Und ich fühle mich dadurch auch sehr empowernd. So ist mein Signature-Outfit entstanden. Und seitdem möchte ich es nicht wechseln, weil ich finde, es drückt meine Queerness in dem Sinne aus, weil es so eine Mischung aus Nacktheit, Femininität und doch sehr maskulin.
Ja.
Ja, und das möchte ich zeigen. Auch einen weiteren Aspekt, also das klingt dann manchmal alles random, aber es hat alles einen Gedanken dahinter. Es ist irgendwie, ich kriege sehr viel Zuspruch von unseren älteren schwulen Besuchern, weil gerade in der männlich schwulen Community ist es, also sind ältere Menschen einfach unsichtbar und es ist für sie eine Chance, auch zum Mangel zu kommen und mal einfach einen haarigen Hintern zu sehen und Teil davon zu sein.
Jetzt, weil du gerade die Community schon angesprochen hast, also so das Publikum, was es allgemein gibt, könnt ihr einen Wandel feststellen in dem Publikum von dem Umzug vom Inter ins Babylon her? Was hat das mit der Mangel an sich gemacht? Was hat das mit dem Publikum gemacht? Als Hintergrund, das Kino International, wie wir alle wissen, war zwischendurch für Renovierung geschlossen. Und die Mangel ist dann ins Babylon Kreuzberg umgezogen und auch ein bisschen früher am Abend programmiert worden, was manche Leute bestimmt freut. Und ist ja dann dadurch eine viel kleinere Location und ein ganz anderer Ort in Berlin. Wie hat sich das ausgewirkt? Konntet ihr da was feststellen?
Ja, also es ist besser. das Branding hier im Kino International, wir hatten es zwar dann schon 1 bis 2 Jahre übernommen, ich habe kein Zeitgefühl, tut mir leid, ich lebe nur noch in Mangays. Vor vielen Mangays haben wir das übernommen. Und hier war das Branding eher, die Zielgruppe war schwule Männer ab 30, würde ich sagen. Nachdem wir ins Babylon Kreuzberg gezogen sind, haben wir uns auch ein bisschen weniger beobachtet gefühlt haben. Wir sind so die Reihe, die sich traut, Dinge zu machen, die andere vielleicht nicht machen würden. Wir sind ein bisschen bekannt dafür, hat er nicht gesagt, hat er nicht gemacht. Und dementsprechend ist die Community, die kommt, viel queerer geworden, als sie jetzt im Kino International war. Also es ist immer noch größtenteils schwule Cis-Männer. Aber wir haben eine tolle weibliche Fangemeinde, würde ich sagen, die auch fast jede Woche kommt. Auch das Programm wurde ein bisschen queerer und dadurch hatten wir einfach eine erweiterte Zielgruppe. Und ich glaube auch vom Alter ist es viel durchmischter als früher. Es war jetzt die 2 Jahre irgendwie ein tolles Gefühl. Auch wir waren fast immer ausverkauft, dadurch, dass wir viel weniger Plätze hatten. Aber es ist auch hatte so ein Exklusivitätsgefühl mit dabei, was ich irgendwie toll fand.
Ja, ich kann das halt nicht so perfekt beurteilen, weil ich das davor irgendwie nicht kenne, aber ich würde mit deinen Aussagen so mitgehen. Ich habe auch das Gefühl, dass es natürlich immer noch so ein bisschen filmabhängig ist, aber wir auf jeden Fall auch vermehrt Filme drin haben, wo ich das Gefühl habe, dass es halt irgendwie ein jüngeres, irgendwie ein Flinter-Publikum anspricht, die dann halt auch mal da sind. Das ist irgendwie, das ist ganz schön. Ja. Ich weiß, die sind immer ganz abwechslungsreich.
Also dadurch wird die Stimmung einfach auch noch besser. Also es, ja, es gibt, also die Richtung, in die wir gehen, macht Spaß auf jeden Fall. Wie ist die Mange entstanden? Es gibt verschiedene Geschichten und verschiedene Variationen. Eigentlich ist es so, dass 97 ein Mitarbeitender hatte die Idee und seitdem ist es auch losgestartet. Und seitdem zeigen wir auch wöchentlich einen schwul-lesbischen Film.
Wait, haben wir nächstes Jahr 30-Jähriges?
November 97 okay. hat die Mangel-Reihe begonnen. Also müsste es... Ja. Ich kann kein Mathe, ich verlasse mich jetzt darauf.
Dann müsst ihr jetzt anfangen zu planen.
Genau,
jetzt,
wirklich.
Welcher Film? Jeden Tag ein Mangel-Film.
Es gibt nur einen wahren Mangel-Film. Coming Out von Rainer Caro. Also so die Idee basiert auch so ein bisschen darauf. Coming Out war der erste und letzte schwule Film der DDR, produziert von der DEFA. Und ja, ich habe eine Reliquie übrigens mitgebracht. Also der Film prämierte hier im Kino International am 9. November 89, gleich mit einer Doppelpremiere. Und wie ihr alle wisst, war das auch der Tag, an dem die Mauer fiel. Die Leute kamen also ins Kino International, haben den ersten schwulen Film gesehen, First Coming Out. Und dann kamen sie out aus dem Saal und sahen dann plötzlich, wie diese Leute aus dem Westen mit dem Auto rübergehupten. Es muss ein tolles Gefühl gewesen sein. Kurz bevor wir das Kino International geschlossen haben, haben wir unser Archiv ausgeräumt und dann das Gästebuch entdeckt. Und da war tatsächlich ein Eintrag vom Filmteam, original aus der Nacht. Wir haben das auch mal in Instagram gepostet, weil die Leute das ja jetzt natürlich nicht sehen. Aber es ist eine vergilbte alte Seite mit einem kleinen Liebesbrief an das Kino vom Team und das ganze Team hat unterschrieben. Ja, ich liebe diese Seite. Die hängt jetzt bei uns im Büro. Und aus der Idee heraus, also das Gebäude ist dadurch irgendwie schon immer mit Queerness verbunden. Und diese queere Idee ist hier im Kino International inhärent mit dabei. Und wahrscheinlich, also ich würde vorschlagen, dass wir das zum Geburtstag zeigen. Oh. Ja, es ist einfach die Nacht wiederholen.
Okay. Throwback. Was mich voll interessieren würde, OJ, ich weiß gar nicht, war die Manga schon immer so ein wöchentliches Ding?
Ja, also seit 97.
Das ist so krass.
Ja, ich habe auch versucht zu recherchieren. Ja. Deutschlandweit sind wir tatsächlich die älteste wöchentlich stattfindende Reihe, die im Kino passiert ist. Es gibt noch das Filmforum in Duisburg, das ist aber ein bisschen kompliziert, weil das anfangs waren sie kein Kino, mittlerweile schon. Es war von einer Universität organisiertes Kino und es ist eigentlich eine Aneinanderreihung verschiedener Reihen. Als durchgehende Reihe sind wir tatsächlich die Älteste in Deutschland, wahrscheinlich eine der Ältesten in Europa, aber da wird es schwierig zu recherchieren. Aber Mitte der 90er Jahre waren Reihen tatsächlich so ein Ding. Also es gab etliche Sneaks, sind da auch so ein bisschen entstanden. Viele queere Reihen sind da entstanden. Nur viele davon haben dann entweder mehrere Jahre pausiert und haben sich danach umbenannt oder sind ausgestorben. Weil auch also die Sehgewohnheit der Leute hat sich verändert und tatsächlich war das, wir hatten eine schwierige Zeit im Kinogewerbe in den Nullerjahren und auch in den anfänglichen Zehnerjahren. Da wollten die Leute auch eher nicht ältere Filme sehen. Das ist jetzt wieder in Mode. Ja, und das wird es bei queeren Filmen natürlich schwierig, wenn man nicht auf Klassiker zurückgreifen kann.
Voll. Aber ich habe auch das Gefühl, dass irgendwie gerade so diese Leidenschaft oder so das Begehren wieder erwacht oder zum ersten Mal irgendwie so bei Leuten in meinem Umfeld habe ich das Gefühl erwacht, so Filme halt wirklich im Kino zu sehen. Also ich habe das Gefühl, dass Leute halt auch wirklich Lust drauf haben, Filme, die sie halt schon 10, 20 Mal gesehen haben, halt das erste Mal irgendwie in einem Kino zu sehen. Und ich glaube, dass halt vor allem solche ja. Events dann Leute halt aus ihren Wohnungen irgendwie locken, weil das was Besonderes ist.
Ja, das Gefühl habe ich auch und es ist also immer schön zu sehen, dass 30-40% gefühlt zum ersten Mal da sind oder zum ersten Mal den Film sehen. Und das ist dann, für die machen wir das ja. Also es ist toll, dass sie die Filme mit uns neu entdecken. Ja.
Was mich gerade interessiert ist, ich weiß nicht, inwiefern man das alles noch weiß, aber was liefen denn am Anfang für so Filme überhaupt in der Mangel? Ja.
Ich bin dafür bekannt, eher nicht gut vorbereitet zu sein, aber heute sehr, sehr wohl. Ich habe zusätzlich zu meiner Reliquie eine zweite mitgebracht, den allerersten Yorker. Der Yorker ist unser Programmheft, der das Programm beschreibt, was die nächsten anderthalb Monate so in der York-Kinogruppe laufen wird.
Tolles Heft.
Und das allererste Heft, das war nicht die erste Mangel, Also es gab das wahrscheinlich schon ein Jahr vorher. Und die erste Mangel-Liste, ich lese einfach mal die ersten 4, 5 Filme vor, die hier gelistet sind. 98 im Mai war das. Life Flash von Almodovar, ein nicht vielleicht sein bester Film, aber ein sehr guter Film. Dann gab es ein Mangel-Special, Alte Frauen im schlechten Filmen. Das ist tatsächlich, das habe ich nicht. Fellinis Satyricon, toller Film. Fun Fact, der Film wurde geremaked von Bruce LaBruce. Ich liebe diesen Regisseur. The Visitor hieß es. Das wurde dann in nochmal kinkier nochmal gedreht. Darin geht es um eine heteronormative, reiche Familie und jemand kommt von außen und stört das System sozusagen und fickt dann alle durch. Dann haben wir The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert, auch ein fantastischer Film. Und Caravaggio sehe ich gerade. Aber alles, was ich gerade vorgelesen habe, außer Life Flash, waren damals schon Klassiker. Mhm. Also es war damals also schwierig, neue Filme zu zeigen. Man hat sich dann eher auf ältere Filme bezogen, um die Community zusammenzubringen. Das hat sich zum Glück ein bisschen verändert. Unser Programm ist dahingehend, wir geben uns Mühe, die Filme, die neu rauskommen, zu zeigen.
Welcher Film wurde am öftesten gezeigt?
Wisst Coming ihr out.
Das? Coming Out.
Wirklich?
Okay. Ja.
Okay.
Allein, also wir zu jedem möglichen Jubiläum. Mhm. Und es ist auch so, dass Matthias Freihof und der Kummer, die beiden Darsteller, die sind so cute. Egal, wann man sie ruft, sie sind da, um den Film zu repräsentieren und die Nacht wieder zu rekapitulieren und erzählen. Da. Also es ist wirklich toll. Und allein schon, seit ich mich darum kümmere, haben wir Coming Out dreimal gezeigt. Und wir haben ja jetzt beschlossen, das zum 30-jährigen Geburtstag
nochmal. Genau, weil ich habe ihn noch nicht gesehen.
Ja. Es ist wirklich ein toller Film. Okay. Und vor allem, man sieht sehr viel über die Umgebung, die Prenzlauer Allee. Also es ist wirklich ein toller Film.
Mhm. Ja. Apropos toller Film. Was hast du irgendwie, ich meine jetzt die Nacht mit Peaches, bei der ich halt leider jetzt irgendwie noch nicht dabei war, hört sich schon auch ziemlich iconic an, aber hast du irgendwie so andere...
Darf ich kurz einen Shoutout an Peaches machen? Also es tut mir leid, die einfach ins Wort gefallen.
Ja, echt?
Es ist so, dass wir uns,
Nummer eins,
wir kümmern uns wirklich oft um Filme und haben meistens Kontakt zu den Agenturen oder manchmal auch zu den RegisseurInnen. Peaches war die Einzige, die Nacht so toll fand, dass sie danach dem Verleih extra geschrieben hat und meine und die E-Mail-Adresse meines Kollegen rausgefunden hat, um sich nochmal persönlich zu bedanken. Das ist seitdem auch nie wieder passiert. Das macht die Nacht noch viel besonderer für mich. Also das, du hattest eine Frage.
Ja, bevor ich hatte eine Frage. Es ging halt um tolle Nächte, abgesehen von der, über die du jetzt gerade sprachst. Also irgendwie, weiß ich nicht, ein Film auch. Wie oft schaust du dir die Filme an, OJ?
Ich kenne fast alle Filme.
Alle Filme alle. Auf die bei der Welt.
Genau, alle Kinos,
die bei der Mangel liefen. Tut mir leid. ich kenne fast alle Filme, die bei der Mangel liefen.
Mhm. Aber vorab oder guckst du sie dann bei der Mangel?
Ich versuche sie oft bei der Mangel mit der Community zu gucken.
Ja.
Manchmal gucke ich sie vorab, weil damit ich weiß, wie ich sie am besten bewerben soll oder nach welchen Clips ich die Verleihe frage.
Ja.
Ganz besondere Filme. Also es sind eher Erlebnisse. Ich weiß nicht zwingend, ob es an den Filmen gab. Mhm. The Cake Maker ist ein fantastischer Film. Da habe ich auch noch nicht bei der Mangel gearbeitet. Wie gesagt, ich kam her. Ich wusste nicht, was das für ein Film wird. Also es ist ein halb israelischer, halb deutscher Film. Und in beiden Ländern ist es relativ schwierig, queere Filme zu produzieren. Dadurch war die Beleuchtung nicht so, wie sie damals üblich war, zu 2017. Und ich hatte so ein bisschen Seifenoper-Feeling und ich dachte, oh, was wird das denn jetzt? Dann hat der Film so eine krasse emotionale Komplexität entwickelt. Das Thema Bisexualität wurde sehr, sehr, also ich habe das noch nie so intim erlebt. Mir ist in zwei Szenen die Luft weggeblieben. Es war so ein fantastisches, unerwartetes Erlebnis. Das Filmteam war dann da. Ich war dann irgendwann schnell unten bei der Q&A, um zu pinkeln. Und Tim Kalkhof, der Hauptdarsteller, war dann tatsächlich neben mir, neben dem Original. Und ich war so, oh mein Gott. das war damals auch sehr cute. Der Film spielt auch in einer Konditorei in der Kantstraße. Die waren dann auch eingeladen und haben so kleine Küchlein verteilt. Es war ein wirklich fantastischer Abend. Ich denke so oft an diesen Film. Aber was für mich auch die Mangel ist, vor kurzem haben wir im Babylon Kreuzberg Man at Bath gezeigt mit François Saga, der eigentlich ein Content Creator ist, also ein Pornodarsteller. Und da haben wir die Ansage gemacht und irgendwie hatte ich super viel zu tun und war gestresst und auf einmal hatte ich plötzlich nichts zu tun. Und dann habe ich mich einfach in den Film gesetzt, noch in meinem Manga-Outfit, halbnackt, neben einem random Mann und unsere Arme haben sich die ganze Zeit berührt. Und ich war so, ja, ich ziehe jetzt meinen Arm nicht weg. Und er war auch so. Und irgendwie hat es die ganze Zeit einfach geknistert. Und das ist etwas, was irgendwie nur bei der Manke passieren kann, glaube ich. Ja, was hattest und du ein Screening? Was, oh, dann bin ich professionell aufgestanden und habe weitergegangen.
Sorry.
Was war denn für dich eine besondere Mangel?
Also ich habe mich vor allem an eine erinnert, und aber ich müsste so ein bisschen weiter ausholen, um wirklich so dieses Erlebnis anständig zu schildern. Okay, ich mach. Also, ihr müsst euch vorstellen, mein Jahr hat mit einem richtig besonderen Erlebnis angefangen. Ich habe nämlich am 4. Januar, und das weiß ich noch genau, weil ich mir das in meinen Kalender eingetragen, weil es mein Leben so auf den Kopf gestellt hat. Ich habe am 4. Januar zum ersten Mal die gesamte erste Staffel Heated Rivalry am Stück geschaut. Es war nicht so geplant. Ich wollte eigentlich so zwei Folgen gucken. Und es ist aber dann, ich habe dann die dritte Folge noch angefangen und das ist so ein bisschen, ich habe ein bisschen die Kontrolle verloren und dann war es auf einmal 2:30 und ich war so, scheiße, ich habe morgen um 9 einen Termin. What to do? Genau, das war ein Sonntag. Deswegen, ich musste Montag dann früh aufstehen und wusste am Abend, okay, it's Monday, ich mache die Ansage und so. An dem Abend lief in der Manga der Film Riley. Ja, ich wusste vorher nicht viel über den Film. Ich habe dann irgendwie über den Tag mich ein bisschen darauf vorbereitet, ein bisschen eingelesen. Das ist so ein, ich glaube, kanadischer oder amerikanischer, also
in Kanada oder produziert.
Ja, ne? Ja, genau. So ein Coming-of-Age-Film aus 2023. Geht um einen Highschooler, der irgendwie das, also es hatte so ein bisschen meiner Meinung nach Parallelen zu High School Musical, weil es geht um so einen irgendwie, ja, Quarterback, der irgendwie rausfindet, dass er halt auf, also dass er schwul ist und überlegt so ein bisschen, wie das mit seiner Karriere oder seiner Vorstellung, seiner Zukunft so vereinbar ist und ne, so dieses relativ klassische Coming-of-Age-Ding. Naja, ich fange mit der Ansage an. Und dachte mir so, okay, es geht in dem Film um Sport, I have to talk about heated rivalry. So, das ist, ich habe das gestern erlebt, ich habe das Gefühl, hier sitzen Leute, die das vielleicht nachvollziehen können, ich muss denen davon erzählen, ich muss mit denen irgendwie drüber sprechen. Ich brauche vor allem, dass halt nach dem Film Leute auf mich zukommen, um mit mir über diese Serie zu reden. Und red mich da um Kopf und Kragen irgendwie, bin halt auch total, stehe total unter Strom, weil mir noch diese ganzen Gefühle aus der letzten Nacht so in den Knochen stecken. Naja, und wünscht den Leuten einen schönen Film und hatte mir schon vorgenommen, ja, ich gucke mir den Film jetzt auch irgendwie an, der sieht irgendwie cute aus, ich weiß nicht, let's go. Und dann spielt einfach Connor Story, der in Heated Rivalry Ilya Rosanoff spielt, halt eine Nebenrolle in diesem Film. Und ich habe mich halt, wie gesagt, auf die Ansage vorbereitet und so, aber ich habe das nirgendwo gesehen. Und einfach dieses Ding, dass ich halt am Abend davor die Serie gucke und dann am nächsten Tag dieser Film läuft und ich die Ansage mache und ich davon erzähle, dass ich diese Serie geguckt habe, nur damit dann der eine Hauptdarsteller aus der Serie in diesem Film mitspielt. It was a sign.
Es war tatsächlich ein sehr süßer Moment. Der ganze Saal hat gegaggt.
Ja.
Also man hat gemerkt, wer die Serie gesehen hat, weil es plötzlich angefangen hat zu kichern überall.
Ja.
Es war wirklich ein toller Moment. Abgesehen vom Event-Charakter bei der Mangel ist der queere Film, vor allem auch der schwule Film, ist bei den Filmschaffenden auch eine Szene für sich. Auch eine sehr kleine Szene. Und ich glaube, die Mangel ist sehr wichtig für diese Menschen, weil queere Filme finden doch den Weg ins Kino nicht sehr, sehr oft. Und das ist zumindest eine Gelegenheit, dass sie mal gezeigt werden und auch mal ein bisschen Geld verdienen. Mhm. Dass diese Reihe schon so lange und so erfolgreich läuft und auch wieder so erfolgreich wie früher, ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für viele Filmschaffende und manchmal auch die einzige Einnahmequelle. Und ich wollte jetzt da überleiten, abgesehen davon ist der queere Film ja für uns queere Menschen super, super wichtig und manchmal erzeugt das ein queeres Awakening.
Oh mein Gott, das habe ich mir auch aufgeschrieben.
Ja. Dann leg mal los, was war der Film mit deinem queeren Erlebnis?
Okay, ich habe es vorhin schon einmal kurz irgendwie so erwähnt, ich habe mich nochmal dran zurückerinnert. Für mich war tatsächlich früher, also so High School Musical hat ganz viel mit mir gemacht.
Damn.
Ich habe wirklich früher, also ich weiß nicht, an Cringe. Sich, ich würde sagen, das erste Mal, dass ich so irgendwie dachte, fuck, I'm gay, war bei Teil 3. Da gibt es nämlich so eine Sequenz, wo Sharpay, allgemein Sharpay, beste Figur dieser gesamten Filmreihe, Icon, I Want to Be Her. So ein Moment, wo sie sich irgendwie so wegträumt und irgendwie, glaube ich, überlegt, dass sie irgendwie berühmt ist und dann auf dem
Red. I Want It All. Ja, ja.
So,
das war auch mein Gay Awakening. Ganz andere Richtung.
Genau, so. Und wo sie dann irgendwie so auf dem Red Carpet läuft und halt Zac Efron da irgendwie über die Barrikade springt und irgendwie so sagt, ich habe mir ein Tattoo für dich stechen lassen. Und dann spannt er seinen Oberarm so an.
Ja, und ich hab's genau vor mir.
Das war, also Zac Efron's Bizeps in dem Moment zu sehen, das hat wirklich, den Film habe ich auch zweimal im Kino geguckt. Aber ansonsten auch so bei Teil 2, diese gesamte Pool-Sequenz.
Teil 2 übrigens demnächst im Odeon bei Fetch
Oh, yes. Ich weiß, wer da sein wird.
Oh Gott. Ja, nee, weil jetzt kommt sie mich. Ich habe halt wirklich damals diese, ich weiß, wie, da, halt da an diesem, an dem Pool, ja. Dieser Song, wie heißt der?
Fabulous.
Exakt, ganz genau. Also halt ja. Einfach so diese Frau mit irgendwie ihren blonden Haaren, die nur pink trägt und irgendwie hat das größte Ego auf der Welt. Ich fand das total super. Mhm. Also ich fand das so inspirierend und das war halt auch noch in so einem Alter, wo ich halt, glaube ich, so langsam angefangen habe zu merken, dass halt das irgendwie so ein bisschen Leute weird finden, dass ich halt als Junge so girly bin und so. Und aber das war halt irgendwie so eine Figur, wo ich so dachte, aber die ist halt mega girly und sie ist die geilste Sau aller Zeiten so und fand das halt irgendwie super und naja, worauf ich hinaus möchte, ich habe halt diese ganze Pool-Sequenz auswendig gelernt und habe dann regelmäßig bei uns zu Hause auf der Terrasse mit meinem CD-Player den Song vom Soundtrack angemacht und meinen Eltern und deren Freundinnen, die halt irgendwie zum Grillen oder so da waren, verkleidet halt so eine Performance geliefert und das war halt irgendwann so unsere gesamte Nachbarschaft kannte das irgendwann, weil ich das...
Im Prinzip hat da für dich die Mangel begonnen.
Ungefähr.
Also wir machen dasselbe bis heute.
Ja.
Was sind denn Filme, auf die ihr euch freut dieses Jahr?
Dieses Jahr?
Oder die ihr bei der Mangel gerne haben wollt? Allgemein? Ja,
den I Want Your Sex, Greg Araki, Let's Fucking Go.
Ja.
Das wäre super.
Wir werden das auch zeigen. Ja.
Oh. Naja, ich will es ja hoffen. Ein Film, auf den ich mich mega doll freue, der aber vielleicht, also ich habe es vorhin schon einmal gesagt, ich bin auch großer Horrorfilm-Fan. Ich habe das Gefühl, Horror und Queerness goes hand in hand. Auf jeden Fall irgendwie sehr gut. Es gibt so einen Film, der vielleicht dieses Jahr noch rauskommt, der lief jetzt bei Festivals und wurde von Neon gekauft. Leviticus heißt er. Da spielt Joe Bird die Hauptrolle. Das ist ein Schauspieler, den ich eigentlich jetzt bisher nur in Talk to Me gesehen habe. Da hatte er eine sehr wichtige und auch irgendwie sehr krasse Rolle. Und in dem Film geht es so ein bisschen It Follows-mäßig um zwei junge Männer, die halt ineinander verliebt sind. Und die verfolgt werden von irgendwie einer Kreatur, irgendeinem bösartigen Ding, das die Gestalt annimmt von der Person, die ihnen jeweils so am wichtigsten ist. Und das ist halt bei beiden der jeweils andere. Und der kam jetzt bei Festivals einfach sehr gut an und der interessiert mich ganz doll, weil das, wie gesagt, beides so sehr toll verbindet und vielleicht mal eine Möglichkeit wäre, meinen Traum wahr werden zu lassen, bei der Mangel einen Horrorfilm zu zeigen.
Ja, ne? Also ich hoffe.
Mal schauen.
Ich freue mich sehr. Wir werden in April Selena zeigen. Es ist, vor 30 Jahren wurde die Latina Queen Selena ermordet und deswegen zeigen wir den Film mit Jennifer Lopez. Und ich freue mich halt darauf, weil es ein so schlechter Film ist, aber und dadurch so Spaß macht. Ja, darauf freue ich mich sehr und ich freue mich eigentlich, wir zeigen Pillion mehrmals. Ich freue mich auf all diese Screenings sehr, weil ich finde, Pillion ist so ein wir haben entweder sehr queere, nischige Filme, die sehr explizit sind, oder wir haben dann so assimilierte Filme, wo die queeren Figuren auch von heterosexuellen Darstellern gespielt werden. Und dann ist es eigentlich ein heterosexueller Film, nur halt übergestülpt mit Figuren, die sich queer nennen. Und Pillion steckt genau dazwischen für mich, der das Thema SM und Sexpositivität super krass aufgreift und auch so, ich fühle mich repräsentiert. Und gleichzeitig ist es eine cute, romantische Sache. Das siehst du nicht so.
Naja. Ich fand ihn schon auch gut, aber ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass es ein romantischer Film ist.
Also realistisch romantisch. Also ich finde, Beziehungen laufen halt so ab. Es ist nicht romantisiert, darauf wollte ich hinaus.
Nächste Woche wird auch spannend. Da sind wir wieder im Babylon-Kreuzberg und zeigen, nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Das ist der wahrscheinlich bekannteste Film von Rosa von Braunheim, der jetzt leider vor kurzem verstorben ist. Der Film ist aus 71, habe ich auch noch nie gesehen. Ich werde ihn mir auf jeden Fall nächste Woche dann auch anschauen. Ich habe das Gefühl, das ist ein Film, den ich gesehen haben sollte. Ja, ich glaube, das wird krass. Der Hauptdarsteller des Films, Bernd Feuerhelm, ist da und führt danach ein Filmgespräch mit Sophie, die auch so ein bisschen, weiß ich nicht, kann man sagen, die letzte Person ist, die einen Filmtalk mit Rosa von Braunheim geführt hat?
Ja. Also das ist so. Wir haben vor kurzem Satanische Sau gezeigt mit Rosa von Braunheim. Uns wurde schon angekündigt, das war im November vor 6-7 Mangels. uns wurde angekündigt, dass Rosa krank ist. Man hat uns nicht genau gesagt, was mit ihm los ist. Und wir haben dann so einen kleinen Trick gemacht. Rosa war ein fantastischer Mensch. Sobald irgendwas Queeres passiert ist, war Rosa da, um zu unterstützen. Und Rosa war einer der ersten Menschen, der die Instagram-Seite gefolgt ist und auch alles Mögliche geliked hat, was auch immer wir gepostet haben. Und wir wussten, wenn wir einen Liebesbrief an Rosa machen, wird er es sehen. Das haben wir dann auch gemacht und er hat es geliked. Und dann irgendwie 2-3 Tage später war die Zusage da, dass Rosa zu diesem Screening kommt. Dann war Rosa da und das war sein letzter Filmtalk. Er hat da auch live angekündigt, dass er sterbenskrank ist. Und ist leider kurz danach verstorben. Und Sophie, unsere Kollegin, hat damals das Interview geführt und sie wird dann auch die Moderation diesmal übernehmen. Deswegen, das wird ein fantastischer Abend. Okay. Hast du sonst, also neben Queer Awakening, irgendwelche Lieblingsfilme, die die Leute sehen sollten? Also queere natürlich.
Ich habe auch, ich glaube, ich habe so einen, ich weiß nicht, ob man den Film gesehen haben muss, aber ich habe auch so einen kleinen Softspot für Love, Simon. Ich habe das Gefühl, dass bei mir auch so viel mit Queerness und irgendwie so meiner Identität irgendwie sich entwickelt hat durchs Lesen. Also ich habe früher, bevor ich angefangen habe, viele Filme zu schauen, habe ich viele Bücher gelesen. Es ist mittlerweile so ein bisschen eher andersrum. Aber ich weiß noch, das Buch, also Simon vs. the Homo Sapiens Agenda, war damals das erste Buch, wo halt die Hauptfigur ein schwuler Junge war, das ich gelesen habe. Und das war so krass, weil ich irgendwie wirklich gemerkt habe, so ja, ich kann mich halt also komplett anders damit identifizieren. Das spiegelt total irgendwie mein eigenes Leben so auch wieder. Und ja, den Film habe ich dann das erste Mal mit meiner Mama im Kino geschaut und das war voll schön. Ja, genau. An den denke ich irgendwie oft, auch allgemein an diese Szene, wo Simon sich outet und Jennifer Garner macht es so toll in dem Film.
Oh, die hat ich ganz vergessen.
So eine tolle Rolle und sie meinte auch neulich irgendwie von der Woche oder so mal, dass sie findet, dass das ihre wichtigste Rolle in ihrer Karriere war und ich finde das irgendwie ganz besonders. Also ja, auch der Film ist total kitschig und so, aber ich finde, der hat viel gemacht. Das war, glaube ich, so die erste irgendwie große Hollywood-Produktion, die hat so diese Coming-of-Age, Coming-out-Geschichte
zumindest
so erzählt.
Wurde sie so damals vermarktet und das hat auch ziemlich, ziemlich gut funktioniert. Ja. Der queere Film ist damals, war das 2017, 18, was hast du gerade gesagt?
Ja, irgendwie.
Der queere Film ist damals ein bisschen in Kritik geraten, weil es dann so die Zeit war, wo nur dramatische Geschichten, wie zum Beispiel Mysterious Skin, rauskamen und das war dann der erste Film, der einfach nur cute war. Die Mange war sehr, sehr ausverkauft. Wir mussten sehr viele Leute wegschicken.
War das hier im Inter?
Ja, das war hier mit Kino International. Okay. Es war ein fantastischer Abend.
Ja.
Waren
da jüngere Leute hier oder auch eher?
Das war sehr durchmischt, ja. Sehr durchmischt. Also auch sehr junge Leute, ja.
Ja.
Das ist, ich habe so viele Mange-Events erlebt, dass ich mich daran erinnern kann. Das ist ein Wunder. Mhm. Gibt es noch einen Film? Ich hätte da was vorbereitet.
Nee, komm, dann sag doch.
Ja, ich finde, ich habe darüber nachgedacht, welche Filme super, super wichtig sind, denen man aber auch mal Mama und Papa zeigen könnte. Oder halt, ich finde La Mala Education von Almodovar ist ein sehr, sehr, sehr besonderer Film mit einer sehr komplexen Erzählstruktur, den muss man gesehen haben. Porträt einer jungen Frau in Flammen. Es ist einfach ein so toller Film. Es ist, er bereitet dich die ganze Zeit auf das Ende vor. Er erklärt dir so hinterrücks, was bedeutet klassische Musik, was ist wichtig bei der romantischen Malerei und gleichzeitig erklärt er dir durch die Malerei, wie der Film aufgebaut ist. Der Film gibt dir Wissen für die letzten 10 Minuten und dann kommen die letzten 10 Minuten. Es hat so gehittet. Es ist ein fantastischer Film. Happy Together von Wong Kar-wai. Auch ein fantastischer Film. Ich nenne das jetzt auch Romanze, obwohl es eigentlich eine toxische Beziehung ist, aber gerade die romantischen Szenen finde ich so wundervoll, weil immer wenn sie sich berühren, fehlt ein Frame im Bild und das verdeutlicht einfach visuell, wie besonders diese Augenblicke sind. Das ist ich war hin und weg, als ich es zum ersten Mal gesehen habe. Ein toller Film. Auch ein Film, den ich erwähnen möchte, den aber kaum jemand kennt. Theo et Hugo. Ich glaube, das war auch so 2016, 2017. Es ist im Prinzip Before Sunset, nur halt mit zwei schwulen Männern. Zwei schwule Männer lernen sich im Darkroom kennen und die ersten 20 Minuten ist halt voll Techno, Darkroom-Szene, expliziter Sex. Und danach treffen sie sich und laufen durch Paris und reden über schwule Themen. Und es ist ein toller Film. Damals war auch der Regisseur hier. Da habe ich eine kleine Sache gelernt. Früher, als es Film noch analog gab, war eine Rolle 20 Minuten lang. Deswegen geht die Darkroom-Szene auch 20 Minuten, weil er das noch so drin hat, die Filme in 20-Minuten-Takten zu drehen. Ja, sowas lernt man bei der Mangel.
Mir ist jetzt gerade doch noch ein anderer Film eingefallen, der mich, wann war das denn? Ich glaube, vorletztes Jahr sehr, sehr doll beschäftigt und irgendwie bewegt hat. Ich komme jetzt gerade drauf, weil du Portrait of a Lady on Fire erwähnt hast. Der neue Film der Regisseurin wird nämlich als Portrait of a Lady on Fire meets Friday the 13th beschrieben. Ich beziehe mich da jetzt gerade auf I Saw the TV Glow von Jane Schönbrunn. Das war ein Film, den habe ich bei der Berlinale gesehen, ohne irgendwie groß was drüber zu wissen. Und es gibt in dem Film so einen etwas längeren One-Take, wo ein Song von Caroline Polachek, eine Sängerin, die ich sehr gerne mag, läuft. Und ich weiß noch, wie ich im Zoopalast saß und den Film geschaut habe, ohne halt irgendwie, wie gesagt, was drüber zu wissen. Und auf einmal kommt dieser Song und ich erkenne nur ihre Stimme und es hat ganz, ganz viel mit mir gemacht.
Die Regieperson bringt aber auch einen neuen Film raus dieses Jahr.
Ganz genau, ja. Und genau. Das ist halt dieses, was so gepitcht wird als irgendwie Portrait of a Lady on Fire meets Friday the 13th. Ja. Genau. Auf den Film freue ich mich auch wieder sehr. Es scheint auch wieder so ein queeres Horror-Ding zu sein. Gillian Anderson spielt mit. Das wird ganz toll. Das wird super. Aber ja, genau. Den Film habe ich auch dann dreimal geschaut. I Saw the TV Glow, weil der viel mit mir gemacht hat. Wir haben jetzt so ein bisschen in so Erinnerungen geschwelgt eher. Oder ich würde voll gerne von dir wissen, was du jetzt ins Inter mitnimmst aus der Babylon-Kreuzberg-Zeit. Ich meine, ich habe ja, für mich ist das ja der erste Wechsel jetzt, so sage ich mal. Für dich ist es ja jetzt schon das zweite Mal. Also du bist ja vom Inter ins Babylon gegangen und gehst jetzt wieder zurück. Und mich würde voll interessieren, was du für dich, für die Filmreihe, irgendwie vielleicht auch dazugelernt hast. Weil ich meine, ich habe ja das Gefühl, ich habe angefangen zu lernen jetzt so, aber du lernst schon ein bisschen länger und mich würde total deine Perspektive darauf jetzt so interessieren.
Schwierig. Also grundsätzlich, was ich durch die Mangel gelernt habe, ist, ich habe davor nicht gerne vor Menschen gesprochen. Das war etwas, was mich sehr aufgeregt gemacht hat. Das kann ich jetzt aus dem FF. Das ist irgendwie sehr gut und ich hätte das, glaube ich, auch nicht alleine gemacht. Ich habe das ja, also Linus, den Kollegen, der vorhin erwähnt wurde, und zwei weitere Kolleginnen haben mich dabei unterstützt. Und sie waren aber auch eher einfach emotional support, diese ganzen Dinge. Also als ich das erste Mal halbnackt rausgelaufen bin, ging mir die Pumpe. Und dann nach 2 Minuten hat sich das total gelegt. Aber halt sich da zu überwinden, da hatte ich immer Support. Ich habe gelernt, mich zu überwinden, Dinge zu machen, wo ich mich vielleicht erstmal frage, die ich erstmal selbst anzweifle, sie einfach trotzdem zu versuchen und zu machen. Also das ist, glaube ich, irgendwie eine Lektion, die super wichtig war. Ich habe gelernt, auf meine Ideen zu vertrauen, weil manchmal musste ich mich zum Beispiel auch bei dem Licht mit Menschen auseinandersetzen, die das dann einfach nicht wollten oder aus irgendwelchen anderen Gründen anders haben wollten. Und wir haben uns trotzdem durchgesetzt und dann hat es einfach funktioniert.
Ja.
Das war so ein bisschen, was mir die Mangel-Reihe mitgegeben hat.
Ja.
Und super spannend auch, ich wollte irgendwie immer schon irgendwas der queeren Community zurückgeben, wusste aber irgendwie nie wie, außer bei manchen Demos mitzulaufen und beim CSD mitzulaufen. Und das ist jetzt, irgendwie habe ich eine Möglichkeit gefunden, wo ich das Gefühl habe, ich gebe extra viel Energie, mache auch in meiner Freizeit super viel. Und es gibt mir ein gutes Gefühl, weil das auch so toll angenommen wird. Ja.
Da setzt die Orgel ein.
Ja. Und die kleinste Violine der Welt. Aber was wir mitnehmen, also erstmal, das Babylon bleibt uns.
Du, ne?
Nicht wir. Ja. Das Babylon bleibt uns aber trotzdem erhalten. Wir haben ein bisschen. Aber, ja. Wir haben einfach trotzdem die Community hat sich erweitert. Wir waren diesen Sommer auch im letzten Sommer im Sommerkino am Kulturforum und das wurde auch super angenommen und dann hat es den Bekanntheitsgrad erweitert, weil es gibt immer noch Menschen, die ungern ihren Kiez verlassen. Und dadurch wechseln wir hin und wieder, also zwischen dem Kino International und dem Babylon Kreuzberg, je nachdem, wie der Vibe des Films ist oder auch was hier im Kino International passiert. Und also die Fans, die wir dazu gewonnen haben im Babylon Kreuzberg, bleiben uns also erhalten. Ich bin einfach nur ein bisschen gespannt und aufgeregt, wie es wird.
Ja.
Ich hoffe, dass es größer wird. Ich hoffe,
ja.
Wir aimen auf jeden Fall trotzdem immer ausverkauft zu sein, was im Sommer natürlich schwierig sein wird, aber die,
wir schaffen das.
Den 500-Seelen-Saal zu füllen mit Menschen, die einfach Spaß haben wollen, die will ich alle mitnehmen. Hättest du gerne eine Richtung, in die wir vielleicht versuchen zu arbeiten oder wohin es gehen soll mit der Mangel?
Ja, größer.
Ich habe gerade eine Nachricht von Georg bekommen. Also ich habe ihn nämlich gefragt, was der erste Mangel-Film steht ja nicht im Yorker. Und tatsächlich war es am 13.10.97 Coming Out.
Hä? Aber wussten wir das nicht?
Nee, das war ja 89. Nee. Wir haben über 89 gesprochen.
Ich finde es auch krass, weil wir hatten gar nicht gesagt, 89 war die Inspiration und dann hat es nochmal 8 Jahre gedauert, bis dann tatsächlich die Mangel passiert ist.
Und der zweite Film war Oscar Wilde, dann am Montag darauf. Filme wöchentlich zu zeigen ist relativ, also es ist manchmal anstrengend, vor allem wenn man jede Woche was auf die Beine stellen möchte. Es ist aber motivierend, erstens, weil wir wirklich mit einem tollen Team zusammenarbeiten. Alle unterstützen uns. Auch als wir einen Monat lang im Sommerkino waren, mache ich mir ja Sorgen, okay, ist es für die Mitarbeitenden okay, mit mir fotografiert zu werden, weil ich ja doch halbnackt rumlaufe. Alle nehmen uns immer fantastisch auf. Es ist auch motivierend, abgesehen von den York-Kinos, es gibt so viele Verleiher, die sich auf queere Filme spezialisiert haben, die auch so viel Energie stecken in die kleinsten Direct-to-DVD-Filme, wie zum Beispiel Salzgeber, aber auch Missing Films, die super viel Energie in die Sache stecken, um diese seltenen Filme nach Deutschland zu holen und sie guckbar zu machen. Und das motiviert dann, einfach mitzuziehen mit diesen Leuten und diesen sehr engagierten Menschen. Also so, es ging eine Zeit lang einfach in die linkere und queerere Richtung und jetzt haben viele Länder Probleme damit, queere Filme überhaupt produzieren zu können. Und ich habe mir eine Zeit lang Sorgen gemacht um den queeren Film. Und in Argentinien sieht es gerade sehr düster aus. Wahrscheinlich werden wir in den nächsten Jahren einfach keinen queeren Film bekommen. In Rumänien gibt es, glaube ich, in den letzten 20 Jahren überhaupt nur 3 oder 4 queere Filme. Und ich glaube, die nächsten Jahre dürfen wir auch mit keinem mehr rechnen. Und da fragt man sich auch, wie das mit der Mangel weitergeht, ob man sich dann vielleicht auch einfach wieder mehr auf Klassiker konzentriert. Aber gleichzeitig ist Heated Rivalry irgendwie auch ein Hoffnungsschimmer, weil das gerade so ein großes mediales Ding ist.
Ich habe vor allem aber auch da das Gefühl, dass es halt irgendwie so ein Ding ist, dass es überhaupt interessant ist, männliche Zärtlichkeit zu sehen.
Ja.
Also und vor allem, ich glaube, dass es deshalb halt auch viele halt so nicht männliche Personen anspricht, weil die halt eigentlich eher männliche Aggression gewohnt sind oder halt irgendwie einfach nicht so eine Fürsorge, die halt in der Serie so mit.
Ja, ich habe dir ja letztens meine Theorie erzählt. Also auch bei dem, also in, ich lese auch gerne Mangas und da gibt es auch einen eigenen Bereich mit Schwulen. Ja, Yaoi. Also Boys Love heißt die Kategorie und das lesen überwiegend Mädchen und da geht es immer um zwei Jungs, die sich ineinander verlieben.
Ja, aber es ist halt eine, ich finde, also oh Gott, jetzt hast du hier was gestartet.
Naja, und meine Theorie ist auf jeden Fall, dass wir leben immer noch in einem Patriarchat. In unserer Bubble sieht das manchmal anders aus, aber ich glaube, der Rest der Welt hebt Männlichkeit auf einen hohen Sockel. Und ich glaube einfach, da liegt ein Reiz darin, dass Männer, sagen wir mal freiwillig, sich entscheiden, ihre Femininität auszudrücken. Und da liegt ein besonderer Reiz drin, dass manche Menschen ihre Privilegien aufgeben, um schwul zu sein. Und für viele wird es eben so romantisiert, manchmal auch fetischisiert, dass zwei Männer sich dann eben auch küssen. Und ich glaube, darin liegt dieser besondere Reiz, auch in unserer Reihe. Wir haben zwar auch manchmal queere Filme, manchmal lesbische Filme, aber wir zeigen doch sehr oft Filme, die sich an Menschen richten, die gerne einen Dick sacken wollen. Ja. Okay, zum Abschluss. Kommt einfach gerne zu jeder einzelnen Mangel und unterstützt uns.
Genau.
Ihr unterstützt uns, aber auch die Filmschaffenden. Ihr könnt sehr seltene Filme sehen, die es manchmal auch sonst nicht im Kino zu sehen gibt.
Ja. Und auch nie wieder.
Und unsere Oberkörper und haarigen Ärsche, unsere KollegInnen und unsere tollen Gäste.
Und von dir jede Woche ein neues Outfit.
Jede Woche.
Ja. Und ich meine, seht euch diese Nägel an.
Ah. Genau, wir geben uns Mühe.
Die könnt ihr jetzt nicht sehen, aber wir können sie sehen.
Die könnt ihr an einem Montagabend sehen. Kommt ins Kino International, wenn ihr in Mitte und Umgebung wohnt oder egal, wo ihr wohnt. Kommt ins International, kommt ins Babylon Kreuzberg. Informiert euch auf unserem Instagram, mangay.berlin, wo die Mangay stattfindet, jetzt wo sie in zwei Kinos ist. Fühlt mal in euch rein, wo ihr lieber hinkommt, was euch gefällt. Wir freuen uns total, jeden Montag mit euch zu verbringen. Uns liegt so viel an dieser Filmreihe. Wir lernen mit jeder Woche irgendwie auch immer was Neues über uns selbst. Wir freuen uns auf die Filme. Wir hoffen, dass queeres Kino eine ganz blühende Zukunft jetzt vor sich noch hat, dass das Kinojahr gut wird, was queere Filme angeht. Wir freuen uns auf neue Filme und ja, OJ, ich freue mich auf dich. Jeden Montag.
Ich freue mich auch auf mich.
Du Arsch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, auch wenn ihr nicht vorbeikommen könnt, jeder Montag ist eine Mangel. Genießt eure Mangel.
Be gay.
Der YorkCast ist eine Produktion der York Kinogruppe. Zu uns gehören 14 Filmkunstkinos in Berlin und ein Partnerkino in München.
Unsere Redaktion besteht aus Celine Hochgräber, Leonie Steinhau und Marvin Wiechert. Bei Schnitt und Mischung werden wir unterstützt von John Fischer und unser Cover und Artwork stammt von Lea Fleming.
Unser Disclaimer für jede Folge: Alle Gäste, Hosts und PanelistInnen sprechen hier über ihre private Meinung zu Filmen. Die ist natürlich nicht repräsentativ für das gesamte Unternehmen.
Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert ihn in der Podcast-App eures Vertrauens, bewertet uns und vor allem empfiehlt uns im Freundes- und Bekanntenkreis gerne weiter. Das hilft uns sehr.
Und wenn ihr mehr Filme bei uns sehen wollt oder diesen Podcast unterstützen möchtet, dann denkt doch drüber nach, ob ihr York Unlimited Mitglied werden wollt. Da bekommt ihr für einen festen monatlichen Betrag unbegrenzt Zugang zu Filmvorstellungen, Rabatt auf Snacks und Getränke und noch Rabatt auf Tickets für Begleitpersonen. Mehr dazu findet ihr auf unserer Webseite www.york.de/unlimited.
Und solltet ihr darüber hinaus noch weiteres Feedback, Kritik oder Themenvorschläge für neue Folgen haben, dann erreicht ihr uns am besten per Mail unter cast@york.de.
Das war's und wir sehen uns in zwei Wochen wieder.